Bevor es jetzt weitergeht, möchte ich euch anbieten, dass wir ein bisschen meditieren miteinander. Also unter Meditieren stellt man sich ja viel vor. Ich würde sagen, einfach mal natürlich sein. Sodass wir gar nichts mit unserem Geist uns vornehmen, sondern einfach nur erlauben, dass er sich entspannen kann. Also innerlich könnte sich das so anfühlen, dass wir uns wie nach getaner Arbeit auf eine Bank vorm Haus setzen, ins Weite schauen, uns anlehnen und es gibt gar nichts mehr, was uns beschäftigen müsste. Wenn ihr möchtet, lasst ihr den Geist noch weiter herausgleiten aus all den Identifikationen in diesen Raum hinein, in dem wir gar niemand Besonderes sind. Und immer wieder, wenn wir mit dem Ausatmen loslassen in dieses offene, ungestaltete Sein. wenn jetzt gleich die Klangschale ertönt, so brauchen wir uns doch nicht anzustrengen, dann wieder jemand zu sein. Zu Beginn der Austauschrunde möchte ich nochmal mein Bedauern ausdrücken, dass ich nicht aus direkter Erfahrung spreche. Ich habe euch so gut es geht das vermittelt, was ich lernen durfte darüber, mit allen Vorbehalten, es nicht absolut überprüfen zu können. Also, jetzt bin ich aber froh, wenn die erste Person den Mut hat.
Wenn ein Praktizierender...
Ach so, Verzeihung, ich hatte noch vergessen anzusagen, der Rainer geht rum mit dem Mikrofon, denn das gehört zur Ausstattung dazu.
Das müssen wir jetzt ausprobieren.
Das testen wir jetzt aus. Das ist wunderbar, weil dann kommt auch die Frage auf die, in die Aufzeichnung, sonst ist die Frage unhörbar.
Was bedeutet es, wenn ein Praktizierender nicht mehr träumt und was hilft ihm das für den Sterbeprozess?
Also, die meisten Praktizierenden, die nicht mehr träumen, haben den Zugang zu ihrem Unbewussten gekappt. Das heißt, da ist ein mangelndes Gewahrsein, dass sie doch träumen oder dass da innerlich etwas im Gange ist. Tatsächlich kommt es manchmal nicht zu Träumen. Das ist selten ein Zeichen des Erwachens. Tatsächlich auf späteren Stufen des Erwachens ist es so, dass über einen längeren Weg die Traumerscheinungen so gründlich durchschaut wurden, dass es kein Greifen mehr gibt nach den Trauminhalten und sich dadurch keine Träume mehr bilden. Diese Tendenz des träumenden Gestaltens erschöpft sich dann ganz. Dann ist es natürlich klar, dass so ein Praktizierender auch im Tod, im Erwachen sein wird, in diesem Geisteszustand. Aber es gibt andere Durchgangszustände. Es gibt, zum einen gibt es Praktizierende in einer bestimmten Phase der Geistesruhe, die in der Phase keine Träume erwachen, und bei den meisten anderen, jetzt wenn jetzt zum Beispiel hier jemand normalerweise, ohne jetzt ganz intensiv zu praktizieren, keine Träume hat, bedeutet das, dass kein ausreichendes Gewahrsein dafür ist und etwas zu viel auch Kontrolle vielleicht ausgeübt wird, als dass Trauminhalte bewusst werden können. Und das hilft dann natürlich nicht fürs Sterben. Warte auch aufs Mikro, das ist eine kleine Verzögerung, aber erleichtert allen das Verständnis.
Ich habe Schwierigkeiten mit dem Wort Identität. Wenn, also nach dem Tode, wenn man da keine Identität mehr hat und danach greifen will oder eine suchen will und eigentlich vorwärts gehen soll und akzeptieren, dass man keine hat, dann denke ich, der das akzeptiert, der hat doch eine Identität. Also da habe ich Schwierigkeiten.
Ja.
Auch, dass ein Mensch, der wirklich eine Identität hat, der kann eben die Erfolge und so loslassen, weil er eine tiefe Identität hat.
Ja, ich kann das verstehen.
Das geht mir durcheinander.
Ja, du führst uns in eine tiefere tieferes Verständnis von Identität, weil dieser Mensch, den du jetzt gerade beschreibst, der hat tatsächlich eine tiefe Verbindung zu den eigentlichen Kräften, man könnte sagen der Seele oder des Bewusstseins. Und das ist eine Identität, die nichts Festgeschriebenes ist. Da ist weder Rolle, kein Beruf, es ist nicht mit irgendwelchen Zuordnungen verbunden, sondern das, was in der Tiefe unseren Geist bewegt und motiviert. Ja, das ist tatsächlich, würde ich sagen, ja, wirklichen Zugang zur tiefsten Dimension unseres Seins gefunden zu haben, gibt eine solche Sicherheit. Und wir wissen, dass unsere Identität, aber jetzt in Anführungsstrichen, ist eigentlich das, was die Buddhisten oft als Nicht-Selbst beschreiben. Ja, das ist eigentlich da, wo wir uns so gleich sind, so ähnlich. Da genau, das ist das Einzige, auf das wir uns verlassen können in diesem Prozess. Und wer da diese tiefe Stabilität gefunden hat, von dem kann man sagen, ja, der hat eigentlich seine tiefste Identität gefunden. Da kann ich den Begriff auch gut so verstehen.
Darf ich schnell nachfragen, sprichst du jetzt von der Buddha-Natur?
Ja, spreche ich jetzt. Die Buddha-Natur ist auch wieder so ein Ausdruck, der diesen Bereich beschreibt. Genau. Also ich spreche auch von dem, was dann anderen Orten Buddha-Natur genannt wird. Also dieser Dimension des Geistes, die die Quelle aller Qualitäten ist. Ja, wenn wir da damit vertraut sind. Hans, hier. Hier sind gerade zwei Meldungen, da kann das Mikro eine Weile vorne bleiben. Du brauchst nichts zu tun.
Ist das auch das wahre Selbst?
Ja, genau, das ist was anderes, wo das wahre Selbst, das höhere Selbst genannt wird. Also in indischen Traditionen spricht man da oft vom wahren oder höheren Selbst. Es gibt auch einzelne buddhistische, tantrische Traditionen, die da vom wahren Selbst sprechen. Ja.
In der europäischen Tradition gibt es auch so Begriffe, glaube ich, die wahre Identität oder die, was man wirklich ist. Oder so.
Ja, kann ich auch was mit anfangen, wobei da gibt es offenbar, so wie das im Umgangssprachlichen benutzt wird, wahre Identität, also da gibt es dann so Schichten, wo es noch Identifikation gibt mit bestimmten Lebenszielen, mit Lebensaufgaben und so weiter. Und das würde man noch den karmischen Anteil nennen im buddhistischen Jargon. Da würden wir sagen, das sind noch die karmischen Muster, die da aktiv sind. Das ist das, was man meint, so als Lebensziel zu haben. Und darunter noch. Okay. Annette? Wolltest du gar nicht sprechen? Okay. Gut.
Gibt es eigentlich in den Texten, die du gelesen hast, auch mal Aussagen, wo man sein Leben als gut beschreibt?
Das Letzte, jemand, der das Leben als was beschreibt?
Als cool, als die.
Als cool. Wer weiß, wenn ich jetzt im Schweizerdeutschen aufs Englische mit reinbringe, dann wird es echt schwierig. Es gibt viele, die das Leben als cool beschreiben. Alle, die einen entspannten Zugang zum eigenen Geist haben. Ja. Die sind absolut cool, die finden das auch klasse und die können sich auch vorstellen, wiederzukommen.
Wie sind
denn
Kuh gemeint?
Als Kuh! Cool! Also als Kuh! Meine Güte, die Schweizer Kühe!
Aber die Antwort ist trotzdem
super! Die Antwort hat merkwürdigerweise gepasst. Ja, es gibt da Ansätze zu. Klar, es gibt Beschreibungen, wie verschiedene Tiere, Kühe, Schafe und so weiter, wohl ihre Existenz erleben. Und was möchtest du da wissen, wie das beschrieben wird?
Ja, ich bin mir einfach der Aspekt befremdet, dass man soll auch als Tier auf die Welt gehen. Das finde ich irgendwie seltsam.
Tja, bin ich also, auch.
Das Konzept der Wiedergeburt macht irgendwie weniger Sinn, wenn ich als Fliege wiedergeboren werde. Ist ja egal, als welches
genau,
Tier.
Genau, da wird unserem stolzen Menschbewusstsein ganz schön, da werden die Schuhe ausgezogen.
Das ist der einzige Trost ist, dass das Fliegenleben nicht so lange dauert.
Das ist der Trost, am besten als Eintagsfliege. Ja, also mir macht das auch zu schaffen. Ich kann das eben, wie gesagt, nicht so alles aus eigener Erfahrung beschreiben. Aber ich kenne meine Kuhnatur. Ja, die ist deutlich anders als meine Buddha-Natur. Und wenn ich in meiner Schafsnatur bin oder Eselsnatur und so, da spüre ich was. Und jetzt habe ich gerade 10 Tage Reitabenteuer in den Walliser Alpen hinter mir, Tag ein, Tag aus, 5 bis 10 Stunden auf dem Pferd und mit dem Pferd. Und meine Pferdenatur, also Pferde sind schon also unglaublich feinfühlig Lebewesen. Und sind natürlich auch, ja, sind echte Charakter. Ja. Also, das ist ein hochentwickeltes Tier, aber bis zu einer Fliege und dann zum Wurm. Und ja, das ist harter Tobak. Ich würde es mal offen lassen, ob das wirklich so möglich ist. Ich kann das auch nicht mit Sicherheit sagen.
Und zwar habe ich mal gelesen, dass der Mensch nach dem Tod wie ein Lebenstableau vor sich sieht.
Ja.
Und zwar kann man das auch nicht als Zeitbegriff sehen, sondern wirklich in einem Moment sieht er in einem großen Bild sein gesamtes Leben.
Mhm. Ich habe auch schon Menschen getroffen, die das erlebt haben. Ja, und das passiert in dieser Auflösungsphase, bevor der letzte Blackout kommt. Da in dieser Phase kann solch ein Zeitraffergeschehen stattfinden. Ja, so dieses Lebensbild, was passiert dort? Passiert nicht jedem, aber das gehört mit zu den möglichen Erfahrungen dazu.
Und dann weiterhin habe ich eben gelesen, dass sozusagen die Taten, die der Mensch also die Handlung, die der Mensch getan hat im Leben, dass die sozusagen wie spiegelverkehrt ihm nochmal aufgezeigt werden.
Mhm. Und also dass der Geist, mit dem Spiegel bekehrt,
ja, also dass ich zum Beispiel, wenn ich jemandem Leid zugefügt habe, dass ich den Schmerz empfinde, nachtodlich, von diesem Leid, das ich zugefügt habe.
Ja,
und da entsteht genau. dann anscheinend der Wunsch, ja. Ich weiß nicht.
Ja. Da geht, was da passiert offenbar, ist, dass das ausgeblendete, blockierte Mitgefühl zurückkehrt. Das heißt, man kann sich plötzlich im Nu einfühlen in das, was man vorher nicht gefühlt hat. Also es ist eine Fähigkeit des Geistes, die sich befreit aus dem Zugriff der normalen Persönlichkeit, die oft verdrängt solche Aspekte, wie groß das Leid ist von denen, denen wir Leid zugefügt haben. Und diese natürliche Empfindsamkeit des Geistes kommt wieder zurück. Und da ist es tatsächlich so, dass man Aspekte offenbar wahrnimmt, die man vorher gar nicht gesehen hat. Dass die einem blitzklar werden oder so. Und das wird dann auch mythologisch, wird diese Schau des eigenen Handelns und so dann auch als der Herr des Todes oder Richter des Karmas und so weiter wird beschrieben. Das sind Beispiele, das sind Bilder für diesen inneren Prozess, der manchmal sehr luzide abläuft.
Was mich interessiert ist, wie siehst du den Zusammenhang zwischen der körperlichen Gesundheit und der Fähigkeit der Geistesschulung? Solange mein Körper funktioniert, solange er gesund ist, bin ich in der Lage, meinen Geist in entsprechender Art und Weise zu schulen. Nimmt der körperliche Verfall zu oder werde ich krank, ist oftmals die Fähigkeit oder die Energie für die Geistesschulung fällt die weg. Es kann zu Geisteskrankheiten führen, es kann zu Verwirrung des Geistes führen. Welche Art von Geist wird in diese Bardos hineintreten? Ist es der geschulte Geist? Habe ich mir eine Manifestation erreichen können, die unerschütterlich ist? Und das alles, was an verwirrtem Geist nachfolgt, hat letztendlich im Bardo keinen Einfluss darauf mehr? Oder wie siehst du das?
Ja. Das waren Fragen, die mich auch beschäftigt haben und auch eigentlich noch beschäftigen, aber ich habe ein paar Antworten darauf bekommen. Und zwar scheint es so zu sein, dass all das, was mit körperlicher Krankheit einhergeht, bis hin zum Beispiel zu Alzheimer, Demenz oder ja, solchen Prozessen, dass all das körpergebundene Beeinträchtigung des Geistes ist und die Lehrer sich einig sind darin, dass jemand, der mit Demenz stirbt oder geistig behindert war in diesem Leben, keinerlei dieser Behinderung mehr aktiv ist nach der Trennung von Körper und Geist. Dass diese Behinderung rein körperlich bedingt war und was weiter wirkt, sind auch nicht die vielen kleinen Alltagsmuster, sondern wie die tief prägenden Musterströmungen in unserem Geist, die bestimmte Ausprägung von anhaften Abneigungen und so weiter mit sich bringen. Aber nicht die vielen kleinen Dinge. Nicht, dass wir haben nicht mehr das Gedächtnis an vieles, was wir gewusst haben und so. All das, das fällt weg, aber so Grundtendenzen des Geistes scheinen nach dem Tod im Bardo weiterzuwirken. Also auch zum Beispiel altersspezifisches, ein Kind, was stirbt, ein Baby, ein Säugling, ist offenbar im Bardo gar kein Säugling mehr, was den Bewusstseinszustand angeht, sondern findet seine volle geistige Beweglichkeit und Verständnisfähigkeit. Man braucht deswegen mit einem Säugling, einem verstorbenen Kind im Bardo nicht unbedingt kindlich umzugehen und es kindlich zu begleiten, sondern kann zu einem voll bewussten Geistesstrom sprechen bzw. damit meditieren. Das waren so Fragen, die mich arg beschäftigt haben und die ich mit verschiedenen Lehrern so angesprochen habe. Das waren so deren Antworten darauf.
Das spricht für eine Reinheit, eine Ursprünglichkeit des Geistes, die in gewisser Art und Weise unverletzlich ist vielleicht.
Oder ja.
Unprägbar.
Ja. Das ist, was die Buddha-Natur genannt wird. Dieses reine, unverletzliche ist Buddha-Natur. Und dann, das ist das, was das eigentliche Grundgewahrsein ist, auch manchmal Alaya genannt. Und dann gibt es aber ein Alaya Vijnana. Das ist das Grundgewahrsein, aber mit seinen karmischen Schleiern. Und davon, von diesen karmischen Schleiern und Mustern und Bedingungen geht offenbar auch, wirkt offenbar auch vieles dann noch weiter in die nächste Existenz. Also leider nicht so nach Aussage dieser buddhistischen Lehrer, dass wir, weil der Grundzustand des Geistes rein ist und weil da auch für einen Moment durchgegangen wird, dass wir im Reinen bleiben würden. Also so diese verheißungsvolle Möglichkeit, dass wir ja vielleicht nach dem Tod in die ursprüngliche Reinheit des Geistes eingehen, einfach so, das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Alle gehen wohl da durch, aber die nicht geübt sind, kriegen es gar nicht mit. da geht der Geist auch dadurch, aber die Bewusstheit ist nicht da und dann fängt wieder dieses verwirrte Erleben allmählich an, sich zu strukturieren mit den Grundtendenzen, die weiterwirken. So die Beschreibung.
Danke, macht ganz viel Sinn. Ja.
Ganz hinten im Saal. Du machst als Erste und dann wandert das Mikro auf die andere Seite des Saals.
Okay. Ich habe noch eine Frage auch bezogen auf die Phase vor dem Tod, vor dem Sterben. Es ist in westlicher existenzial-philosophischer Tradition so, dass dann teilweise gesagt wird, es wird unterschieden nach Kierkegaard zwischen Furcht, die spezifisch bezogen ist, und Angst, die sozusagen durch den Tod grundlegend immer da ist. Und meine Frage wäre, wie ist das aus buddhistischer Sicht und was bedeutet das dann für die Praxis, wenn man dann Angst oder Furcht vor dem Tod nutzt, um vielleicht bewusster zu leben oder damit umzugehen?
Genau, super Frage. Die jetzt wir westlichen Übersetzer und Buddhisten, wir benutzen genau diesen Unterschied zwischen Furcht und Angst auch. Und Furcht, so wie wir meistens den Ausdruck benutzen, bezieht sich auf etwas. Und dann gibt es diese Form der Ängste bis hin zur existenziellen Angst. Ja? Angst vor dem Nichtsein, Angst vor dem Nichtfassbaren, dem Numinosen und so weiter. Diese Dimension der Angst. Und diese wird im Buddhismus oft dann gar nicht Angst genannt, sondern wird mangelndes Gewahrsein genannt oder Unwissenheit. Das heißt, die emotionale Komponente der Angst, die tritt im Erleben oft gar nicht so zum Vorschein. Was bemerkbar ist, ist, dass wir, ja, dass wir nicht im vollen Besitz unserer Gewahrseinskräfte sind. Und das hat damit zu tun, dass das, was uns Angst macht, immer das ist, was wir nicht kennen. Da, wo Gewahrsein reinkommt, wo wir uns auskennen, das macht keine Angst mehr. Und die unbewussteste und tiefste Form der Angst ist das, was mit Sterben, Tod und danach zu tun hat. Und das bewegt uns und wühlt uns in der Tiefe auf, ohne dass wir es mitbekommen. Das ist normalerweise ein unbewusster Prozess, bricht manchmal so ins Bewusstsein durch. Und viele unserer Versuche, uns eine Identität aufzubauen und Fixpunkte im Leben aufzubauen und so weiter, sind der unbewusste Versuch, dieser unterschwelligen Angst auszuweichen und ihr einen gewissen, wie soll man sagen, sie zurückzudämmen, indem ich mich solide aufstelle im Leben. Aber wenn diese Lebensbezugspunkte in Erschütterung geraten, dann kommt diese unterschwellige Angst wieder ins Bewusstsein. Also in Krisensituationen im Leben zum Beispiel kommt das ins Bewusstsein. Und die Dharma-Praxis, also buddhistische Praxis, besteht darin, in diese tiefen Schichten unseres Seins oder Dimensionen unseres Seins immer mehr Gewahrsein hineinzubringen. Und wenn da volles Gewahrsein entsteht, sind schlagartig auch die Ängste weg. Das heißt, die Angst zu sterben, die Angst vor dem Tod und Wiedergeburt und so weiter, all das löst sich auf, zusammen mit anderen Ängsten. Und der Zusammenhang von Gewahrsein, was in diese Tiefen vordringt und diese nicht fassbare Dimension des Seins erkennt und dem Verschwinden der Ängste, ist ganz deutlich beschrieben in der Literatur. Ein Buch da drüben, das ist von Gampopa, ganz oben links, da könnte ich dir sogar die Stelle zeigen, wo Gampopa beschreibt, welche fünf Ängste verschwinden, wenn die erste Stufe des Erwachens erlangt wird. Und eine davon ist die Angst vor dem Tod. Okay. Und jetzt hinüber zu der Dame mit dem türkisen Pulli.
Was ist zu bedenken beim Thema Organspende?
Organspende, ja. Schwieriges Thema auch. Was wir bedenken sollten, ist, dass wir unter Umständen mitbekommen, wie die Organe aus unserem Körper entfernt werden. Und zwar aus einer gewissen Entfernung. Normalerweise nicht, dass wir noch im Körper sind. Kann auch sein. Das ist dann heftiger Schmerz, so haben Lehrer mir das beschrieben, aber was häufiger passiert, ist, dass diese ausreichenden 10 Minuten nach einem Unfall und so weiter vergehen, oder Viertelstunde oder, je nach Organ, Augen kann man noch sehr spät entnehmen, und dass der Geistesstrom bereits im Zwischenzustand ist, im Bardo, und sehen kann, was da vor sich geht. Und dann ist es wichtig, den eigenen Geistesstrom darauf vorzubereiten, dass man dann Freude erlebt. Dass man dann die Freude erlebt, dass aus dem Körper, den ich jetzt sowieso nicht mehr nutzen kann, dass daraus noch Nutzen für andere entsteht. Das heißt, wenn Menschen sich entscheiden für Organspende, dann empfehlen wir ihnen, sich das häufiger mal vorzustellen. Ich war als Medizinstudent auch bei so etwas schon dabei, wo dann unter Umständen 4 Operateure gleichzeitig den Körper radikal aufschneiden, um Zeit zu gewinnen. Keine sorgfältige Präparation, sondern nur hin zum Organ und das Organ rausnehmen, an zum Teil ja wirklich 4 Stellen des Körpers gleichzeitig, dass man das visualisiert, was für eine, entschuldige den Ausdruck, oder was für eine Metzgerei das ist, und sich freut daran, dass andere mit den Organen ein gesünderes Leben weiterführen können. Und das vorher schon übt, sodass dann, wenn das passiert, einen das nicht durcheinander bringt im Bade, dass man dann ärgerlich wird und was machen die mit meinem Körper und so war das nicht gemeint und diese ganzen, wenn noch Identifikation besteht, das ist ja ganz kurzhand und da ist die Identifikation noch am stärksten. Wenn das später wäre, wäre das kein Problem mehr, aber das ist genau in dieser vulnerablen Phase, wo wir noch ganz nahe sind an dem vorhergehenden Leben, deswegen ist es wichtig, sich vorzubereiten. Kann sein, dass wir glücklicherweise noch von Bewusstlosigkeit gestützt werden oder unser Geist sowieso woanders ist. Aber wenn wir es mitbekommen, dann wäre es gut, vorbereitet zu sein. Das ist so die Empfehlung. Mhm. Gerne.
Auch in diesem Zusammenhang mit Organspende, wann ist denn der Todeszeitpunkt, wenn das Herz aufhört zu schlagen? Also wann genau ist
das? Ja, also wir gehen ja medizinisch so EEG-Nulllinie. Ne? Das ist ja das Kriterium, nicht, dass das Herz aufschlägt. Und diese EEG-Nulllinie, wir wissen nicht, wie das exakt mit diesen Auflösungsstufen korrespondiert. Die EEG-Nulllinie tritt schneller auf als die 10 Minuten, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese Dauer einer Mahlzeit. Ja? Das heißt, wenn jemand auf dem OP-Tisch verstirbt und zum Beispiel jetzt dann direkt die Organe entnommen werden, dann kann es sein, dass das in diese feinste Auflösungsphase hineingeht, in diese letzten Minuten der Auflösungsphase. Wobei das wirklich alles zeitlich sehr schwer zu beschreiben ist. Für den Dharma, also the point of no return, wo man nicht mehr zurückkommen kann, also man nicht mehr von einer Nahtoderfahrung spricht, ist, wenn man durch diese Bewusstlosigkeit hindurchgegangen ist, durch das klare Licht hindurch, in den Bardo der Phänomene, der Natur der Phänomene, Bardo den Dharmata. Dann, das ist klar, da ist man in Körper und Geist getrennt und erst dann kann man von Tod sprechen. Da gibt es Phänomene und das muss man jetzt wissen, das ist jetzt, habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, in Literatur und so, Filme gesehen. Es gibt Yogis, die können in dieser Dimension des klaren Lichtes verweilen. Und da ist der Kontakt zum Körper noch nicht völlig gekappt. Ich habe das bei meinem Lehrer miterlebt, ganz eindeutig kann ich euch kurz erzählen, weil es eine sehr berührende Erfahrung ist. Er ist quasi in meinen Händen gestorben, ich war sein Arzt für die letzten 3 Jahre und wurde gerufen zu ihm und ich weiß nicht, ob er wirklich noch lebte, als ich ins Zimmer reinkam, jeweils als ich ihn umdrehte, kam, entwich nochmal Luft aus den Lungen, deutlich hörbar wie ein Ausatmen. Ich setzte dann Stethoskop an, fühlte den Puls an der Hals und so, fand aber keinen Pulsschlag mehr. Und er war Livide, er war blau angelaufen und hatte all die Zeichen einer Lungenembolie, daran ist er gestorben. Diese Zeichen der Lungenembolie mit dem lividen Aussehen verschwanden aber innerhalb so Viertelstunde, halbe Stunde nach dem Tod. Wir haben alle um ihn herum meditiert, haben auch nicht so genau auf die Uhr geschaut. Jedenfalls wurde er richtig leuchtend, strahlend, wie ein 40-Jähriger. Ich hatte ihn nie so jung gesehen. Ich habe ihn ja erst in hohem Alter kennengelernt. Keine Falten mehr, ganz strahlend. Und seine Herzgegend blieb dann 2,5 Tage warm. Das haben wir immer wieder kontrolliert, immer wieder. Und es ging sogar ein ganz wohlriechender Duft aus. Ich saß in dem Tempel, so etwa 20, 30 Meter entfernt, durch den Korridor, durch 3 Türen hindurch und dachte, ich riech doch hier Safranduft oder was. Und ging dem Safranduft nach, oder was ich für Safran, und das kam aus dem Körper. Und nach 2,5 Tagen war die Wärme nicht mehr da und der Körper wurde wieder livide, genauso wie ich ihn gesehen hatte, als er gestorben war. Nahm wieder die runzlige Form an, all das. Und diese Phase, wo der Praktizierende sich aufhält in diesem klaren Licht, in dieser hellen Klarheit, da ist die Trennung von Körper und Geist noch nicht vollständig. Und wenn jemand so praktizieren kann, sollte man alles unterlassen, um den Körper zu stören in dieser Phase. Das wäre also, klinisch war der Tod, da war kein EEG, da war Nulllinie, ja, das ist, da bin ich mir sicher, da war keine gedankliche oder Hirnaktivität, aber da war energetisch noch ein anderes Phänomen, was darauf hinweist, dass die Trennung noch nicht vollständig war. Und es gibt Berichte über sehr viel länger anhaltende solche Zustände und das nennt man Tukdam. Dieses Phänomen ist absolut bekannt unter Tibetern und deswegen wird bei jedem Praktizierenden geschaut, ob die Herzgegend wirklich kühl wird, kalt wird. Und einer von meinen Freunden, ein englischer Praktizierender, mit dem ich zusammen im Retreat war, als der an Aortenaneurysma gestorben ist, bei dem blieb das Herz auch so 2,5 Tage warm. Es ist also nicht etwas, was nur große Yogis ist, sondern es ist Zeichen, dass man in dieser Auflösungsphase beginnt zu praktizieren in diesem Übergang, wo tatsächlich tiefe innere Entwicklungsschritte noch möglich sind. Und da muss man sagen, da ist man zwar für die Mediziner tot, aber vom energetischen Standpunkt aus ist der Mensch noch nicht völlig tot, in dem Sinne von Körper und Geist sind noch nicht völlig getrennt. Dann wird der Körper kalt, dann wird er richtig überall kalt. Und dann, wir machen dann immer bei den Verstorbenen diesen Hauttest. Die Haut eines Verstorbenen gleitet nicht so schnell zurück wie die Haut eines Lebenden. Ja? Die Haut eines Lebenden gleitet ganz schnell in ihre normale Stellung wieder zurück. Und bei einem Verstorbenen merkt man dieses Teigige und wie lange das braucht, um sich wieder überhaupt zurückzuformen. Die Falte steht zum Teil ganz, ganz lange. Und in dieser Tukdam-Phase ist es wie bei einem Lebendigen. Die Haut hat dieselbe Geschmeidigkeit wie bei einem lebendigen Menschen. Und das ist so einer der Tests, den wir machen, um das rauszukriegen. Also das war jetzt die präzisere Antwort auf diese wichtige Frage. Zwei Meldungen.
Du hast die Situation geschildert, der Verwirrung im Bardo, wo man dann so quasi nach dem erstbesten Foodpaket packt und damit man wieder was hat.
Genau, das Care-Paket.
Wie kann man sich vorbereiten, dass man nicht das erstbeste packt, dass man da, also kann ich mich überhaupt vorbereiten?
Ja, du kannst dich vorbereiten. Ich dachte, ich hätte es kurz angesprochen, es war vielleicht zu schnell. Es geht darum, zum einen geht es darum, sich mit ungestaltetem Erleben vertraut zu machen, dass man nicht in Panik gerät, bloß weil man die Bezugspunkte verliert, also nicht sofort den sicheren Heimathafen wieder ansteuern muss, indem ich klare Bezugspunkte habe, das ist das eine. Und prinzipiell beginnt man das zu lernen, indem man all die Sinneseindrücke der Augen, der Ohren und so weiter, all das innere Erleben lässt, wie es ist, ohne danach zu greifen. Dass man also nicht in dieses reaktive Greifmuster hineingeht beim Praktizieren. Das ist eine ganz wichtige Grundübung des Meditierens, dass man es schafft, zum Beispiel, dass es juckt oder dass man etwas sieht, ohne dem zu folgen, dass man nicht unbedingt alles, was man hört, gleich benennen und identifizieren muss. Und das ist so also die Übung, die es dafür braucht. Und dann, um die Frage noch ausführlicher zu beantworten, man lernt dann auch diese, ich habe jetzt die verschiedenen Sinne, so Spüren im Körper, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken aufgezählt. Auch mit den Gedanken geht man so um, mit inneren Bildern. Und dadurch entspannt man die Wahrnehmung der sogenannten sechs Sinne. Und was sich dann öffnet, ist genau dieser ungestaltete Gewahrseinsraum, mit dem man auch immer vertrauter wird, wo zwar Sinneserfahrungen stattfinden können, aber nicht mehr diese Bedeutung haben. Und das ist genau die Vorbereitung auf das nicht gestaltete Erleben. Ja. So war hier war der Frage.
Wenn jemand gestorben ist und jetzt möglicherweise auch gar nicht zu Lebzeiten praktiziert hat, gibt es da Möglichkeiten, jemanden dann von außen noch irgendwie zu unterstützen, dass er durch diese Phasen, die du da eben beschrieben hast, besser durchkommt? Mhm.
Gibt es Möglichkeiten? Es ist schön, wenn wir auch noch darüber sprechen. Und zwar die Kunst der Begleitung des Gestorbenen nach dem Tod besteht darin, eine innige Verbindung zum Geistesstrom des Verstorbenen herzustellen. Man muss ihn wie rufen und die Aufmerksamkeit ausreichend binden. Wir müssen uns klar sein, die Aufmerksamkeit ist unheimlich schnell abgezogen. Wenn anderes wichtiger wird, ist der Geistesstrom des Verstorbenen weg. Deswegen sind nahestehende Personen, die der Verstorbene, die Verstorbene geliebt hat, sind die Besten. Das sind diejenigen, die das höchste Potenzial haben, den Geistesstrom des Verstorbenen ausreichend zu stabilisieren und zu interessieren. Wenn diese Personen dann sagen, komm, schau mal, so und so, meditier doch mal mit mir, bete mit mir, richte deinen Geist aus, lass uns gemeinsam in die Liebe gehen, lass uns gemeinsam an Gott denken, an Amitabha, an Buddha, was auch immer die Bilder sind und was den Verstorbenen auch erreichen kann, dann ist das echte Begleitung von Verstorbenen. Es gibt Menschen, die können sogar in wie einen inneren Dialog treten. Und dann kann man auch so etwas praktizieren wie Pova, diese Geistesübung. Das heißt, ich kann mir dann vorstellen, dass wir brauchen ganz innigen Kontakt und dann aus der innigen Verbundenheit mit dem Verstorbenen meditiert man gemeinsam, geht ins Herz und entlässt dann den eigenen Geistesstrom zusammen mit dem Geistesstrom des Verstorbenen in diese reine, non-duale, völlig freie Dimension. Das nennt man Pova. Das ist Pova für jemanden, der verstorben ist, aber funktioniert nur, wenn man den Geistesstrom des Verstorbenen auch identifizieren kann. Wenn man ein Beispiel geben, und zwar, ich mache manchmal Pova für Verstorbene, die ich gut kenne, denn das macht gar keinen Sinn, ich kriege die Verbindung normalerweise nicht hin, wenn ich nur ein Foto sehe oder mir nur der Name genannt wird. Das reicht bei meiner Kapazität nicht aus, aber ich hatte einen, der da verstarb in den Anfang 40, hatte 5 Kinder hinterlassen, ich glaube, ich habe ihn mal erwähnt, ist an Hirntumor gestorben, hatte dann war erstmal wieder 4-5 Jahre gut, dann Rezidiv und dann starb er und wir hatten alles vorbereitet. Und, Und ich hatte gesagt, der Schwester ruft mich an, sobald er stirbt, und die hat mich nachts um zwei angerufen. Das war diese Zeit von der Viertelstunde, halbe Stunde war schon vorbei, und ich wollte Probe machen für den und hörte eine ganz klare innere Stimme: Nein, 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 ich will mich noch von meinen Kindern verabschieden. Und denke ich, das ist ja seltsam, das hat er auch noch nie erlebt. Und habe das Probe sein gelassen. Und am Morgen, ich habe dann wieder eingeschaltet, gedacht, okay, soll er machen. Und am Morgen dann das Probe gemacht, war überhaupt kein, war reibungslos, die Verbindung war irgendwie spürbar. Und dann traf ich, drei, vier Tage später, traf ich die Familie beim Gottesdienst und dann Einäscherung und sprach mit den Kindern, ob sie irgendwas erlebt hätten. Und dann sagt die Älteste, die war Anfang 20, die sagte: Ja, also ich habe was Seltsames erlebt. Mein Papa kam in der Nacht, wo er gestorben ist, zu mir und sagt, er wolle sich verabschieden. Und er hätte aber keine Zeit, er müsse sich beeilen. Ja, weil ich hatte ihm gesagt, lass dich nicht einfangen von den ganzen Nachtoderscheinungen, mach schnell, es geht ab nach Devachan, es geht in so einen reinen Bereich. Und die hat das ganz klar erlebt. Und das war schon für mich, das war schon stark. Also es war richtig stark, dass ich das so klar erlebt hatte und dass sie das so klar erlebt hat. Die anderen Kinder hatten nichts dergleichen. Ich habe auch nicht gezielt danach gefragt, das von sich aus beschrieben. War auch Studentin, war an der Uni in Clermont. Das war die einzige so klare Erfahrung, die ich selber in meinem Leben gemacht habe. Aber ich habe von etwas gehört, und das ist auch etwas, was ich häufiger schon erzählt habe, von Thoku Urgyen heißt der Lehrer, ein Lehrer, der in Nepal ansässig ist und wo eine Schülerin von ihm verstorben war, die allerdings in einem anderen Tal verstorben ist. Und das war ein ganzer Tagesritt mit dem Pferd. Und er machte also die Zeremonie für sie nicht dort, wo sie verstorben war, sondern in Kathmandu. Und wollte diese Zeremonie machen, deren Teil auch diese Bewusstseinsübertragung ist. Und stoppte dann die Zeremonie mittendrin und sagte, ich kann ihn nicht finden. Ich kann den Bewusstseinsstrom dieser Frau nicht finden. Es gibt kein Prova. Reitet drüber, schaut, ob die wirklich tot ist. Die scheint gar nicht tot zu sein. Aber ich kann die im wahren Zwischenzustand nicht finden unter den verschiedenen Geistesströmen. Tatsächlich war die Frau nur scheintot. Es gibt seltene Situationen, wo Menschen wie tot wirken und aber wieder zum Leben zurückkommen. Und die ist zum Leben zurückgekommen. Und er hat das gewusst, weil dieser Lehrer war bekannt dafür, der hat so eine klare Fähigkeit gehabt, Geistesströme nach dem Tod weiter zu identifizieren, dass er sich darauf verlassen konnte, wenn das mal nicht so ist, dann stimmt was nicht. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine unglaubliche Fähigkeit ist. Ja, für uns, noch nie was von all dem gehört, und da gibt es offenbar Meister, die sich da so auskennen. Ja, und also einfach so als Beispiel, ja, es gibt eine Begleitung nach dem Tode, und die kann absolut intensiv und angemessen sein, genau den Bedürfnissen der verstorbenen Person entsprechen. In Übereinstimmung mit ihrem Anliegen, kann man der Person helfen, zu meditieren, zu beten, den Geist auszurichten, sich an ihre eigenen Qualitäten erinnern. Und wir machen all das auch, aber wir machen es ohne zu wissen, ob wir den Kontakt haben oder nicht. Das heißt, wir tun mal auf gut Glück. Das ist gut, mach das. Auf gut Glück einfach mal den Dialog anfangen und sagen, hörst du mich, wie ist das, wie geht's dir, was brauchst du, was kann ich für dich tun? Und einfach mal so tun, als ob, das ist das Beste, was wir tun können, Blindflug. Ja? Jeden Tag versuchen, Kontakt mit der Verstorbenen, dem Verstorbenen zu bekommen. Manchmal ahnt man was, manchmal hat man ein ganz friedvolles Gefühl, mit, da ist nichts mehr, ich brauche mich da offenbar um gar nichts zu kümmern. Und manchmal ist eine richtige Unruhe spürbar und man hat das Gefühl, nee, ich muss am Ball bleiben. Und man bleibt so lange am Ball, bis man selber mit den feinsten Antennen, die einem zur Verfügung stehen, das Gefühl hat, das ist jetzt okay. das ist durch. So lange machen wir weiter mit unserer Begleitung nach dem Tod. Die Tibeter, weil halt auch den meisten diese Fähigkeit abgeht, haben einfach so gesagt, okay, sie machen so 7 Wochen nach dem Tod, machen sie täglich eine Praxis, wo sie sich versuchen zu verbinden und innerlich den Weg gehen mit den Verstorbenen. Das war so, das sind die klassischen 49 Tage gewesen. Ja, Rainer, du hast vielleicht mehr den Überblick. Da ist eine Meldung, hier war gerade irgendwo eine Hand, da hinten.
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich war doch meistens eher in der Trauerphase, also dass man vielleicht gar nicht unbedingt unterstützen kann, sondern dass man eher denjenigen, der geht, noch mehr irgendwie bei sich behält.
Ja, wenn
also,
man
neutral ist, geht es vielleicht schon, aber.
Es wäre super, wenn man sich ganz schnell aus der Trauerphase rausbegeben könnte, denn wir haben so viel Schönes mit dem Menschen erlebt und wir wollen ihm ja helfen. Deswegen ist Freude viel angesagter als Trauer. Trauer mal durcherleben und weinen, klar, muss sein, aber nicht drin bleiben, sondern schnell in die Wertschätzung gehen, weil dieser Mensch braucht uns jetzt noch. Wir können ihn nicht einfach lassen und in der Trauer uns vergraben, sondern dieser Mensch braucht uns und deswegen mobilisieren wir zusätzliche Kräfte. Sag, ja, du fehlst mir total, aber was brauchst denn du jetzt? Ja, also die brauchen die Trauer nicht zu verleugnen, aber wir gehen durch und sagen, okay, jetzt geht es darum, in Frieden zu finden. Das machen wir gemeinsam. Auch das machen wir noch gemeinsam. Ja, so, das ist eine andere Haltung. Das ist, hat gar nichts mit, es ist kein Verdrängen von Trauer. Natürlich ist das traurig. Man kann es auch sagen, man kann auch weinen, man kann es ihm auch sagen, hey, es ist so blöd und beschissen, dass du schon gegangen bist, aber jetzt ist es nun mal so und was machen wir jetzt damit? Ja, so, kann man richtig einfach sagen, wie einem das auch wehtut und dann geht es aber weiter, man bleibt nicht da stehen. Man geht weiter und sagt, okay, und jetzt? Ich will dich nicht hier behalten, du sollst deinen Weg weitergehen können, ich will dich nicht an mich ketten. Wie kannst du jetzt den Weg ins Licht finden, in die Liebe, in die Offenheit, in eine gute Existenz. Und das hat jetzt Priorität. Du hast jetzt Priorität, mach dir keine Sorgen um mich, ich habe auch andere Freunde und irgendwie werde ich den Weg schon finden. So, da müssen wir den Verstorbenen trösten. Ja? Und dann sagen, mach dir keine Sorgen, du brauchst jetzt nicht meinetwegen hier noch hängen zu bleiben und so. Das ist richtig, wir setzen den Verstorbenen frei und begleiten. So wie bei einem Abschied, wenn jemand uns verlässt und es war ein super Besuch und wir waren vielleicht sogar mehrere Wochen zusammen und jetzt nähert sich die Zeit des Abschieds und man beide müssen da durch und dann begleitet man den anderen noch ein Stück Weges, bringt ihn noch zum Bahnhof oder so. Früher war es vielleicht so, dann geht man noch einen Teil Wegstrecke mit dem anderen und erst dann kehrt man dann um. So, und das, so machen wir das auch mit dem Verstorbenen.
Welchen Einfluss hat der Suizid auf das Nachtodliche?
Das hängt wirklich davon ab, mit welcher Geisteshaltung, mit welchen Gefühlen, Emotionen der Suizid begangen wurde. Es gibt echten Freitod, der mit Freude einhergeht. Der hat nicht dieselben Auswirkungen wie ein aus völliger Verzweiflung oder gar Selbsthass begangener Suizid. Ist ganz was anderes. Ganz andere Auswirkungen. Es gibt da eine Geschichte, die ist interessant. Mehrere Geschichten sogar. Es ist offenbar zweimal berichtet in den Lehrreden, in Pali-Lehrreden, dass Schüler des Buddhas sich selbst das Leben genommen haben, als fortgeschrittene Praktizierende, weil sie vor dem Buddha sterben wollten. Vorher, nicht nachher, vorher. Und von dem einen heißt es, er habe sogar, laut Buddha, im Freitod die Arhatschaft verwirklicht. Also die höchste Stufe des Erwachens. Und um zu sagen, es gibt sogar das Erwachen im Freitod. Sogar das wird berichtet. Aber der Buddha hat dann eindrücklich die gesamte Gemeinschaft gewarnt und gesagt, bitte macht mir das nicht nochmal. Dass dem das möglich war, das hängt mit dessen weit entwickelter Praxis zusammen, aber auch mit einem geringen falschen Verständnis. Es war doch gar nicht nötig, vor mir zu stehen. Es ist doch, was ist denn das für ein Anhaften noch? Ja? Was ist denn das noch für ein Anhaften, sich jetzt das Leben nehmen zu wollen? Ja? Sondern geht das Leben bis zum natürlichen Ende. Und bitte macht nicht nie wieder so etwas, dass ihr euch aus irgendwelchen spirituellen Motiven das Leben nehmt und auch sonst, bleibt am Leben und lebt das, was ihr zu leben habt, durch. Nutzt es, um mehr Gewahrsein zu entwickeln. Und dann gibt es auch Beschreibungen für Menschen, die sich in Verzweiflung das Leben genommen haben, in der Hoffnung, danach wird es besser, aber nach dem Tod offenbar weiter in dieser Verzweiflung gekreist sind und weiter in diesen Emotionen unterwegs waren, die auch zum Zeitpunkt des Todes da waren. Und das ist natürlich überhaupt nicht erstrebenswert. Das ist wirklich für sich selber dann eine noch größere Katastrophe, als zu versuchen, da im Leben durchzugehen. Also da muss man wirklich ganz genau hinschauen, wenn man es dann noch kann, und nicht global sagen, jeder Suizid endet so und so nach dem Tod und im nächsten Leben und so. Ja, sondern muss man wirklich hingucken. Macht doch Sinn, oder?
Ja, ich habe noch kurz die Frage, wie man so einen Menschen auch begleiten kann nachtodlich.
Genauso wie alle anderen. Man muss sich richtig, also heißt die brauchen ganz viel Zuwendung. Ja. Extrem viel Zuwendung, ganz viel Zuwendung und verzeihen und mit ihnen durchgehen und wirklich an die Hand nehmen. Die müssen intensivst an die Hand kommen. Die darf man eigentlich gar nicht loslassen. Weil die können sehr schnell abstürzen wieder. Weil die waren auch vorm Tod so verzweifelt. Das heißt, man muss sich ganz, ganz intensiv um sie kümmern. Noch intensiver als am anderen. Gut.
Mir ist klar, dass du ja genug gesagt hast, dass es an der Vorbereitung von uns allen liegt, aber wie wir uns vorbereiten, was wir uns vorbereiten. Und was mich aber immer wieder beschäftigt, ist, warum diese Unterschiede vom Tod, also eben wenn ich so das Begleitete, das Wissende, Kranksein, eine Zeit haben, sich dem Tod nähern, alt werden, spüren, sich dem Tod nähern. Und dann im Gegensatz diese abrupten Tode, hier rausgehen, überfahren, weg. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, man will uns da was sagen. Oder ja. Es will, ja. Und ich finde aber eigentlich, eben wie es heißt jetzt beim Suizid oder... Es gibt so viele verschiedene Todesarten und trotzdem sehe ich in den beiden, die ich jetzt aufgezählt habe, so einen riesen Unterschied. Und ist das jetzt nur mein Thema oder gibt es hat es einen Sinn, einer von beiden oder beide, haben sie einen Sinn?
Den du ihm gibst?
Ich wusste, dass du das sagst.
Echt gar
nicht. So was anderes gewünscht.
Hättest du sowas anderes gewünscht, aber ich gebe ihm einen Sinn. Das Leben hat auch nur den Sinn, den wir ihm geben. Es hat nicht inhärent einen Sinn, zu entstehen und zu vergehen, zu wachsen und wieder zu vergehen. Es ist der Sinn, den wir ihm geben, den wir uns wirklich, wir gestalten den Sinn unseres Lebens. Die Sinnsucher finden nie den Sinn, aber die Sinngebenden erleben den Sinn. Dann macht es richtig Sinn. Das Mikro fürs Schlusswort in der Hand.
Ich kann es ja auch nicht.
Das war schön. Papier schon.
Okay. Aber näher den Mund.
Dann kriegst du das alles dann einverstärkt.
Nee, ich hör, was das Hören angeht, habe ich keinerlei Verstärkung.
Okay. Nee. Dann bedanke ich mich mit Mikrofon ganz, ganz herzlich für dein großzügiges Teilen all deiner Erfahrung, deines Wissens und deines Suchens und das Weitergeben an uns. Und damit das Dharma so weitergehen kann, ist unsere Großzügigkeit gefragt. Wir haben keinen Mac Dharma irgendwo im Hintergrund, der da Lama Tilman jeden Monat seine Miete und seine Arztrechnung bezahlt. Und deshalb haben wir hinten eine kleine Bambusschachtel. Und die kann man unterwegs auch ein paar Mal leeren, falls nicht mehr Platz hat. Und ihr seid herzlich eingeladen, euch an den Lebenskosten zu beteiligen von Lama Tilman. Wir halten uns an diese alte Tradition hier im Raum, dass die Lehre freigebig geteilt wird und die Lehrenden großzügig unterstützt werden. Und solange das funktioniert, können wir die Lehre erhalten, und wenn das nicht mehr funktioniert.
Das scheint ja bis jetzt noch gut zu funktionieren.
Ja, aber man muss es immer wieder erklären.
Ja, das ist toll.
Weil das so nicht in unserem Zeitgeist oder noch nicht in unserem Zeitgeist drin liegt. Und dann wollte ich noch sagen, wie es weitergeht. Die nächsten Termine, wenn Lama Tilman kommt, der nächste wird am 11. November sein. Von dieser Reihe Bodhisattva-Praxis. Am 11. November, glaube ich, auch wieder am Mittwoch. Und dann, also es ist nicht zu ihm praktisch. Dann möchte ich gerne euch noch aufmerksam machen auf den Dienstag, den 22. September, in 2 Wochen ungefähr. Da kommt Arya Jnani Baumann, die einige von euch kennen. Sie war lange Nonne in Burma und lebt jetzt wieder in der Schweiz. Und sie wird anwesend sein und über die Praxis in Burma mit uns teilen. Und gleichzeitig wird ein Film gezeigt, ein Dokumentarfilm über eine Hebamme in Myanmar von Karin Weiss. Die wird auch anwesend sein, und da kann man auch mit Karin und mit Arya auch über Praxis in Burma einiges erfahren, wenn das interessiert. Und ich habe über Großzügigkeit vorhin gesprochen. Es wird Ende September, die letzte Septemberwoche, einen alltagsbegleitenden Wochenkurs geben mit dem Thema Großzügigkeit. Da treffen wir uns jeden Abend hier, und nicht das Meditieren wird die Praxis sein, sondern die verschiedenen Aufgaben, die man von jedem Tag zum nächsten Tag mit dem Alltag, so wie er ist, probiert zu lösen, mit ihnen umzugehen und dann wieder unser Erleben in die Gruppe zu tragen und so uns mit verschiedenen Aspekten von Großzügigkeit zu befassen. Das sind die gelben Zettel, die dort irgendwo hängen. Ja?
Sehr schön.
Ja, sehr schön. Dann wünsche ich allen einen guten Heimweg, nah und fern. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke.
Ich hoffe, wir sehen uns alle gesund wieder. Schönen Abend noch, schönes Heimweg.